Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur neuen Folge des Podcasts Talking Heads, den wir hier in der Weserburg regelmäßig veröffentlichen. Ich bin Janneke de Vries und ich bin die Direktorin des Hauses und die Co-Kuratorin der Ausstellung von Hanna Villiger, die wir morgen am 30. Juni 2023 eröffnen. Und der Anlass des Gespräches heute ist, dass Erik Hattan bei uns ist, der eigentliche Kurator der Ausstellung von Hanna Villiger ist. Herzlich willkommen, lieber Erik.
Gerne.
Ich stell dich mal ganz kurz vor, wirklich ganz kurz. Du bist Künstler, was man ja durchaus betonen kann, wenn man weiß, dass du als Kurator hier eingeladen bist. Aber du bist im normalen Tun, bist du Künstler, hast zahlreiche Ausstellungen national, international gehabt. Aber, und jetzt nehmen wir schon den Schwung in Richtung Hanna Villiger, du hast Hanna zu Lebzeiten, sie ist 1997 mit knapp 46 gestorben. Du hast Hanna Villiger eben persönlich gekannt. Ihr wart Künstlerkollegen, du kennst ihren Ansatz und du bist eben auch Mitbegründer des Nachlasses von Hanna Villiger, der nach ihrem Tod gegründet worden ist. Hast das große Werkverzeichnis mit Jolanda Bucher zusammen herausgegeben. Und in dieser Funktion habe ich dich dann vor knapp 2 Jahren, ist das glaube ich schon wieder her, gebeten, ob du die Ausstellung zu Hanna Villiger bei uns kuratieren würdest. Möchtest du vielleicht Hanna und ihre Arbeit, die jetzt hier in der Weserburg ab morgen zu sehen ist, einmal einführen?
Gerne, kann ich machen. Hanna Villiger hat sich als Bildhauerin verstanden. Sie hatte eine Ausbildung als Bildhauerin, nicht als klassische Steinbildhauerin, aber was halt in der Kunst als Bildhauerei gilt. Sie hat dann sehr schnell in jungen Jahren auch die Fotografie mit einbezogen und hat dann ab Ende 70er Jahre die Fotografie als ihr Hauptmedium verwendet, aber immer im Gedanken und immer in den Überlegungen als Bildhauerin.
Also sie hat sich auch nicht als Fotografin selbst definiert.
Sie hat sich überhaupt nicht als Fotografin verstanden. Sie hat sich als Künstlerin verstanden, mit dem Fokus auf Raum, auf Körper und damit eben auf bildhauerische Fragen.
Und dementsprechend ist eben die Ausstellung, zeigt ihr fotografisches Werk, aber unter der Themensetzung, wie man am Titel der Ausstellung auch merkt, unter der Themensetzung Bildhauerei, denn der Titel ist »Ich bin die Skulptur«.
Richtig, das ist ein Zitat aus ihrer zahlreichen Arbeitsbücher, die sie hinterlassen hat. Und der Ansatz der Bildhauerei, der interessiert mich natürlich persönlich selber auch. Und die Fragestellungen, wie auch ihr Werk, ihr flaches, sage ich jetzt mal, zweidimensionales Werk im Raum verortet werden kann und was es mit uns als Betrachter in diesem Raum macht.
Das ist nicht so fern auch von deinem Ansatz, oder? Du sagst eben, es interessiert dich bildhauerische Fragen, du bist aber viel, nicht nur, aber viel auch mit Film unterwegs.
Das ist richtig, aber primär interessiert mich natürlich im Zusammengehen mit Hanna Villiger auch die Frage, wie sie mit Raum umgegangen ist, wie sie ihre Arbeiten im Raum inszeniert und nicht zuletzt auch, wie diese Ausstellung hier in der Weserburg in diesen nicht unbedingt einfachen Räumen zur Geltung gebracht werden kann.
Magst du die Ausstellung vielleicht in der Struktur einmal so ein bisschen nachvollziehen?
Wenn man den Raum betritt, über den Lift oder über das Treppenhaus, dann kommt man grundsätzlich in den ersten Raum, wie ich ihn nenne. Das Haus hat ja eigentlich aus meiner Sicht 3 größere Räume, die um einen zentralen großen Korridor angelegt sind. Und dieses Mittelstück ist im Grunde eine Art Herzstück meiner Ausstellung. Und dieses Mittelstück ist nicht unbedingt einfach. Wir haben da ein großes Loch in diesem Haus, Was ich ja spannend finde, ist, dass dieses Deckenloch, das über alle Etagen sichtbar ist, selber schon eine Art Skulptur mittendrin steht. Ja. Und um diese Öffnung herum ist eigentlich ein zentraler Teil in dieser Ausstellung angeordnet. Das sind nämlich Einblicke in die Arbeitsweise, sprich in die Skizzbücher von Hanna Villiger. Und die Räume drumherum gliedern eigentlich dann ihre Arbeit in verschiedene Arbeitsphasen.
Mhm. Also kann man schon sagen, dass die Räume um dieses Mittelstück, das du gerade beschrieben hast, so ihre, ja, die grundsätzlichen Themen von Hanna Villiger in den Fotografien nachvollziehen, auch in der Hängung, wie Hanna Villiger sich die Zeit ihres Lebens überlegt hat und wie sie sie verfolgt hat. Sehr konzeptuell gehängt, auch die Fotografien direkt auf die Wand, ohne Schutz. Also auch die Polaroids, zu Polaroid-Thema kommen wir gleich noch, auf Aluminiumplatten, dünne Aluminiumplatten gezogen, also sehr verletzlich, auch sehr fragil die Arbeiten, dass die so um dieses Mittelstück herum platziert sind. Und dann dieses Mittelstück selber ist eben nicht nur deshalb auch besonders interessant für mich, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, weil du dort Ausschnitte zusammengestellt hast, einmal aus dem Frühwerk, dann aus dem späteren Werk, sodass man verschiedene Stränge auch nochmal darüber nachvollziehen kann, sondern da bringst du auch deine Haltung als Künstler mit ihren Arbeiten zusammen. Gehst eigentlich einen Schritt weg von der, ich sag mal, objektiven kunsthistorischen Hängung, wie es in den begleitenden Räumen, in den Haupträumen passiert und in diesem Mittelteil, das ist wirklich so ein bisschen das Herzstück, weil da auch so ein bisschen der persönliche Blick hineinkommt. Wäre meine Interpretation. Liege ich da richtig oder stellen sich dir die Nackenhaare auf, wenn du das hörst?
Nein, das ist natürlich genau meine Überlegung und mein Ansatz, weil ich ganz klar darauf hinweisen muss, dass ich eben Künstler bin und nicht Kunstwissenschaftler. Und natürlich erlaube ich mir damit ein freieres Zugehen auf diese Arbeit. Muss aber natürlich auch erwähnen, das Werk von Hanna Villiger und auch diese Arbeitsbücher, die sind schon sehr umfassend, umfangreich. Und was wir hier zeigen können, ist ein sehr kleiner Ausschnitt davon. Ich habe mir aber eben erlaubt, diesen kleinen Ausschnitt sogar zu vergrößern. Und das meine ich jetzt physisch ganz simpel. Ich habe diese Notizen in den Büchern zum Teil aufgeblasen. Das heißt, ich habe alles auf A3-Formate vergrößert. Damit ist es lesbarer einerseits und andererseits soll es eben auch diesen Charakter bekommen, dass ich das angeschaut habe, dass das meine subjektive Auswahl ist. Also die Künstlerin Hanna Villiger war mir sehr früh ein Begriff. Ich habe sie nicht persönlich gekannt in meinen jungen Jahren. Hanna Villiger ist 6 Jahre älter als ich. Als ich mich für den Weg Kunst entschieden habe, war sie bereits eine, würde ich fast sagen, etablierte Künstlerin in der Schweiz. Zwar immer noch sehr jung, aber sie hatte Ausstellungen, man hat von ihr gehört und erst Anfang 1980er Jahre hatte sie eine Gruppenausstellung im Kunsthaus Aarau. Da sind wir uns, glaube ich, zum ersten Mal persönlich begegnet. Und noch früher, das finde ich auch nicht ganz unwichtig, habe ich sie zum allerersten Mal gesehen, als sie in Basel in einem Restaurant als Serviererin gearbeitet hat. Da hat mich ein älterer Kollege mitgenommen zu einem Bier und hat gesagt, schau, das ist die Hanna Villiger, die serviert hier. Also sie hat so wie viele andere auch ihren Lebenslauf.
Da kanntest du sie aber als Künstlerin auch schon.
Da war mir der Name bereits ein Begriff.
Ja, ja.
Und dann den direkten, wirklichen, persönlichen Kontakt, der ist eigentlich Anfang 80er Jahre entstanden und ganz direkt war es dann 1985, als wir beide gleichzeitig in Paris in der Cité des Arts waren und tatsächlich Wand an Wand Atelier Nachbarn. Das ist der Moment, wo wir uns angefangen haben, persönlich über die Kunst auszutauschen. Und ich möchte das hier schon sagen und betonen, ich war nie ein wirklich persönlicher Freund von Hanna Villiger. Wir haben wirklich auf professioneller Ebene über Kunst uns unterhalten, obwohl wir dann natürlich schon in Paris gelegentlich auch längere Abende verbracht haben. Aber nochmal, ihr Freundeskreis war eigentlich woanders.
Mhm. Aber als Künstlerin, als Künstlerkollegin hat sie dich.
Ganz genau.
Wart ihr. Ja. Euch nah, sag ich mal. Als ihr in Paris wart, wo war denn da Hanna Villigers Werk? An welchem Stand?
Hanna Villiger hat Ende 70er Jahre bereits diverse Ausstellungen gemacht, auch in Galerien in der Schweiz. Hanna Villiger war Mitte 70er Jahre bereits als sehr junge Künstlerin an der Biennale des Jeunes in Paris vertreten. Da schon sehr schnell gut situiert und wurde zu Ausstellungen eingeladen, wie ich erwähnt habe, mit der Biennale des Jeunes in Paris. Das kam auch daher, dass Jean-Christophe Ammann, der später die Kunsthalle Basel geleitet hat und danach auch das MMK in Frankfurt, jung mit 28 Jahren in Luzern Museumsdirektor wurde, Anfang. Und das hat da zu einer guten Szene gehört und Hanna hatte da Einblick als Studentin. Sie hat vielleicht nicht ganz unwesentlich auch für ihr Werk da 1972 eine Performance gesehen von Gilbert und George, The Singing Sculpture. Also das waren prägende Momente und Jean-Christophe Ammann hat sie aber sehr früh kennengelernt und auch gefördert und eben nach Paris gebracht und dann später 1981 zu einer ersten Gruppenausstellung in der Kunsthalle Basel, an der aus heutiger Sicht interessant 6 Künstlerinnen und Künstler beteiligt waren, davon 4 Frauen und 2 Künstler. Und von den 4 Frauen waren das eben Hanna Villiger, Miriam Kahn, Vivian Sutter und Ruth Himmelsbach. 1985, also kurz bevor sie dann eben nach Paris in die Cité des Arts ging, hat sie eine große Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel gehabt.
1985, ne?
85, genau. Und danach ist sie nach Paris für ein Stipendium und ist dann aber auch 10 Jahre dort geblieben bis zu ihrem Tod.
Diese Ausstellung in der Kunsthalle in Basel 1985 ist ja so ein bisschen auch wichtig für unsere Ausstellung, jedenfalls für einen Raum, weil du nicht exakt mit all den Arbeiten in der Kunsthalle Basel war natürlich sehr viel mehr Platz, aber die Art von Hängung und die Atmosphäre im Raum so ein bisschen nachempfunden hast, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man genauso sagen. Ich habe mich allen 3 oder 4 der großen Räume, die die Arbeiten zeigen, eigentlich ziemlich streng an die Vorgaben von Hanna Villiger gehalten. Und dieser erste Raum zeigt eben eigentlich eine lineare Hängung von insgesamt, 16 Tafeln, die um 1985 bis 88 entstanden sind und die im linear so angeordnet sind, wie sie das auch in der Kunsthalle Basel gezeigt hat, sehr streng. Und wenn man durch ihre Arbeitsbücher geht und sieht, wie sie das entwickelt hat, auch die Ausstellung für die Kunsthalle Basel entwickelt hat, 1985, dann sieht man sehr genau, dass sie ganz andere Ideen erst noch hatte, dass sie eigentlich den Weg dahin finden musste. Sie hat zwar schon 1981 ausschließlich Polaroid Vergrößerungen gezeigt und da müssen wir dann noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was es heißt, diese Polaroid-Vergrößerungen, wie das vor sich ging. Aber sie hat eben dann doch zwischen dieser Gruppenausstellung in der Kunsthalle Basel und 4 Jahre später der ersten großen Einzelausstellung erstens eine Weltreise gemacht, zweitens sich von ihrer Partnerin getrennt und drittens dann sich sehr konzentriert auf diese Ausstellung in der Kunsthalle fokussiert. Dazu muss man sagen, dass sie zurückkam von dieser Weltreise und schon relativ kurze Zeit später von Jean-Christophe Ammann, eben wieder, der schon in Luzern war und nun mittlerweile in Basel, dieses Angebot gekriegt hat, eine Einzelausstellung zu machen. Und dann muss man sich das auch wirklich so vorstellen, weder Ammann noch Hanna Villiger wussten, was in dieser Ausstellung sein kann. Das war absolute carte blanche und da hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Sie hat eine Wohnung bezogen und hat in dieser Wohnung gelebt und gearbeitet und dieses Projekt entwickelt. Und eben die Arbeitsbücher zeigen sehr klar, dass sie ganz andere Ideen verfolgt hat und dass sie immer näher und direkter an diese strenge, starke Haltung ranging, wie das zu präsentieren ist.
Lass uns mal bitte bei dieser strengen, starken Haltung noch mal ein bisschen bleiben. Und du hast schon, jetzt haben wir schon ein paar Mal Polaroid in den Raum geworfen. Das war Anfang der 80er Jahre, als Hanna Villiger zum ersten Mal mit Polaroid angefangen hat zu arbeiten, ja eine absolut neue Technik. Magst du einmal beschreiben, wie sich das im Werk äußert und warum das besonders ist, dass sie mit Polaroid gearbeitet hat?
Also historisch gesehen, glaube ich, ist das schon in den 70er Jahren entwickelt worden. Und gegen Ende 70er Jahre hat Hanna das Medium verwendet. Sie hat damit aber auch Sachen dokumentiert, wie wir alle auch. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie dann aber die Kamera dafür eingesetzt, um dass eben das zu dokumentieren, was sie interessiert. Und im Vorgang war das dann eben so, das Polaroid kommt aus der Kamera nach ein paar Sekunden, das entwickelt sich und davon gibt es aber kein Negativ. Deswegen musste das durch ein sogenanntes Internegativ reproduzierbar gemacht werden. Das heißt, das Polaroid wurde von einem Fachfotografen abfotografiert. Damit gab es ein Negativ und dieses Negativ konnte man vergrößern. In einer ersten Ausstellung 1980 mit solchen Arbeiten im Kunsthaus in Aarau waren diese Fotos auf einen Meter, auf mal einen Meter vergrößert. Kleines Detail ist eben, dass Hanna sich dann über die Jahre dem exakten Verhältnis von Polaroid angemessen hat. Das ist nämlich kein Quadrat. Es erscheint nur als Quadrat. Sie hat damit verschiedene Versuche gemacht, verschiedene Größenstadien von 1 Meter auf 1 Meter wurde es auf 1,15 mal 1,15 und letztendlich ist dann das ihr Standardformat bei 1,23 mal 1,25 respektive 1,25 mal 1,23.
Weil das muss man auch sagen, sie dreht eben das Motiv auch oft. Ne? Also es geht schon auch immer darum, die Dinge so darzustellen, Dinge, die ihr nahe sind. Da kommen wir ja auch gleich noch dazu, was das dann ist. Das ist ja auch wirklich ein wichtiger Teil ihrer Herangehensweise, dass sie zwar sich dem annähert, was in ihrer unmittelbaren Umgebung sich befindet, ihre eigene Identität ausmacht, aber eben immer wieder, das sagtest du eingangs schon, hast das sehr betont, unter bildhauerischen Aspekten, also auch wie äußern sich Linien, wie wird Schwere, Licht, Volumen, Fläche und so weiter, wie äußert sich das am besten? Und es ist eben nicht unbedingt dann gegeben, dass das Bild dann auch so gehängt wird, wie wir das in unserer normalen Wahrnehmung so gewohnt sind, sondern stehen die Dinge eben manchmal auf dem Kopf, sind vielleicht nicht mehr so leicht zu entschlüsseln in dem, was sie eigentlich sind, aber drücken das, was sie interessiert hat, eben am besten aus.
Das ist richtig. Wir müssen uns das aber auch so vorstellen. Und da muss man jetzt eine kurze Beschreibung machen vom Hauptwerk, was eben Körperfragmente ihres eigenen Körpers sind. Und die hat sie fotografiert aus der eigenen Hand. Das heißt, die Kamera in den Händen gehalten, diese SX70 Polaroid-Kamera, die muss sie mit einer Hand halten, weil das ist ihre Vorgabe. Maximale Distanz zum Körper ist ihre Armlänge. Die kann nicht länger sein, aber kürzer. Und dann gibt es Motive, wo wir heute noch nicht klar wissen, was genau sehen wir denn auf diesem Bild. Wir sehen Teile eines Fußes, aber da ist auch Hand dabei. Vielleicht ist es sogar Schulter. Es sind zum Teil komplexe Bilder. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sie gleichzeitig die Kamera noch immer in der Hand hält, ist diese Kamera ja vielleicht nicht horizontal gerichtet. Also schon die Kamerahaltung ist aus dieser normalen Haltung raus, je nachdem, wie sie sich als Körper selber bewegt da drin.
Ja, und ist eben auch nicht mehr zu kontrollieren, die Perspektive, ne?
Das ist genau der
vielleicht
Punkt.
Vielleicht vorher zu denken, aber wirklich zu kontrollieren eben nicht mehr.
Das ist genau der Punkt. Und dann kommt das Bild aber aus dieser Maschine raus und hat ein Oben und Unten, was nicht zwingend dem entspricht, wie das eigentlich aufgenommen wurde.
Das heißt, sie hat wirklich diese Sofortbildkamera. Das finde ich immer die fast noch schönere, deutlichere Übersetzung vom Polaroid. Weil es ist ja wirklich, wir sind das heute ja total gewohnt. Wir drücken digitale Fotografie, wir fotografieren etwas und das Bild ist sofort da. Und wir haben die Kontrolle sofort und löschen oder behalten es. Aber das war ja da tatsächlich das Neue an der Sofortbildkamera am Polaroid. Dann eben wirklich direkt zu sehen, was da ist, ist eben neu gewesen. Und auch die Möglichkeit, das in der Hand zu haben. Und dann hat sie das ja wirklich genutzt, ihren eigenen Körper mit der Kamera abzufahren. Das kann man ja wirklich so eigentlich sich selber zu kartografieren und immer wieder neue Blickwinkel auf den Körper und das einzunehmen, was uns alle ausmacht.
Das ist so und dann können wir ja auch, wenn wir uns die Ausstellung vor Augen führen, genau das festhalten, dass es eben in den im ersten Raum, den wir vorher beschrieben haben, als einen Raum, der linear Einzelbilder zeigt aus Mitte 80er Jahre, da sind es tatsächlich auch Einzelbilder. Ich glaube, man kann sagen, dass sie in der Zeit versucht hat, jedes Bild komplett anders zu machen als das vorangehende. Mhm. Und sie hat dazu natürlich auch das Licht eingesetzt. Sie hat Hintergründe gewählt, farbige. Und damit ist aber eigentlich jedes Einzelwerk anders geartet. Mhm. Und in späteren Phasen hat sie serieller gearbeitet, um damit auch ganze sogenannte Blöcke zusammenzustellen zwischen 6 und 12 bis 15 Teilen. Und die sind in ähnlichem Licht gehalten, mit der ähnlichen Farbe. Und ich stelle mir vor, dass sie eigentlich schon im Bewusstsein die Fotos gemacht hat, die Polaroids gemacht hat, aus dem Material größere Blöcke zusammenzustellen. Mhm. Und das ist eine andere Vorgehensweise. Ja.
Also vielleicht auch noch, wo du gerade Block sagst, so heißen die Arbeiten, die dann wirklich seriell zusammengestellt sind, teilweise bis zu 10 Arbeiten, manchmal etwas weniger. Aber da kann man auch noch mal vielleicht auf die Titel zu sprechen kommen. Die finde ich ja auch sehr interessant, weil sie eben so sehr deutlich machen, wie konzeptuell und klar und auch streng sie vorgegangen ist. Und zwar sehr früh schon vorgegangen ist. Weil es war sehr anstrengend, die Label zu erstellen. Die Beschriftung, das war also relativ einfach, weil sie alle gleich heißen, die Arbeiten. Sie dann den Arbeiten zuzuordnen, das war schwierig, weil man sie über die Titel nicht mehr auseinanderbekommt. Es gibt die Titel Block, das sind die seriellen Arbeiten. Die sind teilweise durchnummeriert. Dann gibt es Titel, die heißen Arbeit. Titel, die heißen Skulptur für die Fotografie. Und es gibt Skulptural. Und das sind, habe ich jetzt einen Titel vergessen, das sind die Titel ihrer Arbeiten.
Genau. Vielleicht zum Titel Skulptural, der ein sehr wesentlicher Begriff ist in ihrer Arbeit und der eben diese Brücke schlägt zu diesen bildhauerischen Fragen, die sie immer auch beschäftigt haben. Da gibt es meinerseits eine Anekdote, die sehr klar für mich gezeigt hat und die mir zum ersten Mal Hanna Villiger wirklich verständlich gemacht hat. Das geht eben ins Jahr 1985 zurück in diese Ausstellung in der Kunsthalle Basel. Und da stand man drin in diesem großen Oberlichtsaal und hatte rundum diese Tafeln. Und man hat Leute gesehen, wie sie sich bewegen da drin, wie sie sich an den Körper greifen, um zu verstehen, was sie sehen. Wieso skulptural? Das sind doch Fotografien. Und sie hat dann ganz dezidiert gesagt, ja, aber. Und hat eigentlich genau das beschrieben, was ich vorher gesagt habe. Wenn man in diesem Raum stand, dann hat man seinen eigenen Körper gespürt. Man hat sich an den eigenen Körper gegriffen, versucht zu verstehen, wie ist die Haltung, die Position des, ich nenne es mal, des Motives auf diesem Bild. Und genau das hat Hanna interessiert und sie hat mir zur Antwort gegeben, du bist der Tonklumpen im Raum und ich knete dich. Und das war ihr bildhauerischer Ansatz, uns zu kneten.
Über die Fotografie.
Über die Fotografie, über das Flache an der Wand, würde ich jetzt mal sagen. Über das Zweidimensionale, uns ins Dreidimensionale zu drücken oder zu positionieren.
Ja. Um da auch nochmal die Fotografien skulptural zu nennen und wirklich so dezidiert als Bildhauerin mit bildhauerischen Interessen daran zu gehen, das ist ja auch etwas, was heutzutage für Künstlerinnen vielleicht gar nicht mehr so auffällig sind, was man wirklich so ein bisschen auch aus der Zeit heraus sehen muss, weil das ja so ein Aufsprengen auch von Gattungsgrenzen ist. Die sind heute selbstverständlich, aber das war damals eben so selbstverständlich nicht. Genauso eben auch, wie sie Fotografie, glaube ich, auch ganz stark mit dahin entwickelt hat, dass sie aus diesem angewandten dokumentarischen Bereich herauskam und wirklich als Kunstgattung eine Wertschätzung erfahren hat. Das ist ja genau die Zeit in den 80er Jahren, hat sich das langsam entwickelt. Es war ja nicht immer schon so, dass alle den Hut gezogen haben und die Fotografie zwischen Bildhauerei und Malerei und so weiter willkommen geheißen haben. Da hat sie, denke ich, auch einen ganz großen Anteil dran. Also vieles, was heute selbstverständlich ist, hat sie mit vorbereitet. Und ich finde, das merkt man den Bildern eben auch an, weil die, da bin ich total glücklich, dass das so wunderbar gelungen ist. Deswegen nochmal herzlichen Dank an dich. Dass das Zeitlose, was diese Bilder haben, die könnten alle aus dieser Zeit stammen. Das vermittelt sich wundervoll. Und sie sind aber alle aus den 80er bis Mitte der 90er Jahren, diese Arbeiten. Und es zeigt eben dann auch, wie innovativ das damals in ihrer Entstehungszeit war, was sie da gemacht hat. Ich habe noch einen anderen Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist. Nämlich, wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie ihren eigenen Körper einsetzt. Auch das ist ja auch so ein bisschen aus der Zeit heraus zu sehen oder kann, muss man nicht, sondern man kann es in die Zeit einordnen, kunsthistorisch. Denn das ist ja die 80er Jahre, in die 90er Jahre hinein, ist ja eine starke ja feministische Bewegung auch in der Kunst. Es gibt eine Wally Export, die in der Zeit arbeitet, eine Martha Rosler. Hier an der Weserburg hatten wir vor einigen Jahren eine große Cindy Sherman-Ausstellung, die die Generation von Hannah Filliger ist. Wir hatten eine Ausstellung von Birgit Jürgensen, die auch früh verstorben ist und ähnliche Themen hatte, nämlich den Körper der Frau. Das muss man sich ja noch mal klar machen. Ne? Der Körper der Frau hat zwar in der Kunstgeschichte immer Raum gehabt, aber war eben von Männern dargestellt und nicht von Frauen. Und er war auch für die Männer dargestellt. Und dann kommt Hannah Filliger und nimmt sich das Recht, den weiblichen Körper zu bearbeiten, den als Bildthema zu nehmen und selber zu entscheiden. Also sehr autark und eine Ermächtigungsgeste, würde man heute sagen. In den 80ern hat man das garantiert so nicht genannt. Und das ist ja etwas, was sie so in eine gewisse Nähe rückt zu feministischen Künstlerinnen, wie zum Beispiel Wally Export, Ulrike Rosenbach, Cindy Sherman und so weiter. Aber es gibt ja doch einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied, dass all diese Künstlerinnen, die ich eben aufgeführt habe, sich ja sehr intensiv mit der gesellschaftlichen Rolle der Frau auseinandergesetzt haben und dagegen angegangen sind. Und das ist ja etwas, das findet in den Arbeiten von Hannah Filliger überhaupt nicht statt. Ist ihr Körper, damit unterstellt man, dass es der weibliche Körper ist, den wir da sehen. Es ist gar nicht immer so sicher, ist das wirklich ein weiblicher Körper. Aber es ist eine Behauptung, dass eine Frau den Körper als Bildthema nimmt, aber die sind immer ohne Rückbezug, Fragmente ohne Rückbezug an irgendwelche gesellschaftlichen Fragestellungen. Es sind wirklich die bildhauerischen Themen, die sich da vor einem monochromen, nicht weiter verorteten Hintergrund abspielen.
Ich bin mir schon im Klaren, dass es diese Fragestellung für Hannah Filliger selber vielleicht schon gab. Sie hat sie einfach sicher nicht in den Vordergrund gerückt und das war nicht ihre Begründung für ihr Tun. Ja. Aber dass das natürlich gleichzeitig mitgespielt hat und sie davon wusste, das ist selbstverständlich. Ich meine, die Tatsache auch, dass sie bisexuell war, dass sie das gelebt hat, das in den ersten Arbeiten auch thematisiert hat, das gehört natürlich alles mit in diese Betrachtungsweise. Und wir haben vielleicht hier in der Ausstellung in der Weserburg bewusst auch von mir gewählt, den zweiteren Aspekt, eben das Kulturale, weil dieser erste Teil, der ist die frühen Arbeiten, die in der Schweiz in Museen vertreten sind, Kunsthaus Aarau, die eben in dieser Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel 81 zu sehen waren, wo es auch um die Partnerbeziehung geht und wo der Blick ein bisschen anders gerichtet ist und vielleicht sogar sehr viel fotografischer noch ist als kultural. Das gilt es überhaupt nicht zu negieren, aber das ist nicht ihr Hauptwerk meiner Ansicht nach. Und so gesehen stimmt das schon, dass es diesen feministischen Aspekt nicht in den Vordergrund rückt, aber sie war sich dessen schon bewusst, was es heißt, ihren Weg zu gehen und ihre Haltung als Frau da reinzubringen.
Aber es gibt ja auch noch Arbeiten, die nicht nur um ihren Körper kreisen, die eben auch ein wichtiger Aspekt sind.
Das ist richtig. Das ist eben die...
Die wir auch zeigen.
Die hier zu sehen sind. Und das freut mich natürlich auch, dass wir diese eine Arbeit, die Werknummern, die beide Skulptur heißen, hier zeigen können. Das ist eine Arbeit, die entstand, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1987 für eine wichtige Gruppenausstellung in der Schweiz im Kunsthaus Zürich unter dem Titel «Stiller Nachmittag», ein Motiv von Fischli Weiss. Und Hanna Filiger hat da zwei monumentale Arbeiten gezeigt, je 20-teilig. Also immer 1,23 Meter mal 1,25 mal 20. Das gibt riesige Flächen. Und es sind zwei gegensätzliche Motive. Das eine ist eben ihr Körper und das andere ist der Platz vor ihrer Wohnung. Das war 83 bis 85 eine Wohnung in Basel am St. Johannsplatz. Und vor ihrem Fenster waren im Sommer große Baumkronen zu sehen und im Winter lichte Bäume und eine Platzsituation. Und diese Sicht auf diesen Platz und auf diesem Fenster, die nutzt sie, um einerseits das Volumen des Baumes zu thematisieren, genauso wie sie das Körpervolumen und Körperfragmente thematisiert und die Sicht auf die Platzsituation, die in 20 Tafeln dargestellt wird, die ist sehr speziell, sehr, eigentlich sehr banal, sehr simpel und trotzdem sehr komplex. Einerseits durch die Lichtführung, es sind alles ziemlich dunkle Aufnahmen. Es gibt eine Tafel, die würde man fast als schwarz bezeichnen und nur wenn man genau hinsieht, merkt man, dass das eigentlich dieser Platz ist, genauso wie das andere auch. Also da bearbeitet sie den Außenraum im Gegensatz zu ihrem Körperraum.
Ich würde gar nicht sagen im Gegensatz eigentlich. Ich sehe es eher als Ergänzung, weil ich würde sagen, also ich finde es eben genau den Punkt so spannend, dass beides eben sie unmittelbar ist. Also ihre eigene Identität. Also meine Identität besteht natürlich aus meinem Körper, aber ja nicht nur, wenn ich direkt die Kamera einmal umdrehe und dann mein Lebensumfeld sehe und wirklich, was ist mehr mein Lebensumfeld als die eigene Wohnung und der Blick, der vertraute Blick aus meinem Fenster. Und es sind ja nicht fremde Wohnungen, es ist ja wirklich ihre Wohnung, wo sie hinausguckt. Das ist, irgendwie ist das dann doch wie zwei Seiten einer Medaille. Und das finde ich extrem spannend.
Das ist natürlich richtig. Vielleicht müsste man auch genauer nicht von Wohnung sprechen, sondern von ihrem Atelier, weil ihre Wohnung war ihr Atelier. Das heißt, es war auch so reduziert, das Ganze. Ich war einmal dort, 1985, eine Anderhalbzimmerwohnung in einem 60er-Jahre-Wohnblock zu oberst und das Bett stand im Eingangsbereich und das große Zimmer war ihr Atelier und ihr Lebensraum gleichzeitig. Das war sehr karg, sehr leer. Da ging es nur um diese Arbeit. Wie bringe ich diese Arbeit in eine Form, die dem entspricht, was ihr selber wichtig war? Und wir haben jetzt natürlich sehr viel über Skulptur gesprochen. Ich glaube, es geht aber auch darum, merke ich jetzt im Gespräch drin, dass es auch eine emotionale Seite gab und auch eine Seite, die diese Strenge gefühlsmäßig versucht aufzuarbeiten. Und vielleicht ist gerade eben dieses Motiv des Platzes dazu dienlich. Es gibt auf einem dieser Notiztische, die wir in der Ausstellung haben, eine etwas früher entstandene Zeichnung, da so wie eine mögliche Ausstellungsansicht, da sind drei Fotos an der Wand, die zeigen Himmel und Kondensstreifen. Und es gibt am Boden ein Objekt, das einer Spirale gleicht. Und dazu steht, wenn ich das richtig aus der Erinnerung wiedergeben kann, eben für die Bilder mit Himmel und diesem Kondensstreifen, Reise durch die USA, was sie tatsächlich gemacht hat. Und für die Spirale, die ich jetzt mit dem Platz auch in Verbindung bringe, mit diesen dunklen Platzbildern, in Basel hocken. Also es sind zwei emotionale Bilder von Größe, Großzügigkeit, Weite und einem konzentriert an einem Ort sein. Und das passiert da in Basel in diesem Atelier.
Dann gibt es noch in der Ausstellung, es gibt mehrere Filmprojektionen, es gibt zwei Filmprojektionen, aber ich wollte auf die eine, die spätere, nochmal zu sprechen kommen. Da hast du die Objekte aufgenommen, die sie ganz zum Schluss begonnen hat zu machen. Das heißt, sie kommt im Frühwerk aus der Bildhauerei. Sie hat auch früh dreidimensional gearbeitet. Dann kommen ganz lange Zeit die Bearbeitung ihrer dreidimensionalen Ideen in der Fotografie. Und dann kommt aber gegen Ende doch wieder plötzlich so eine Rückkehr zum Objekt, also teilweise wirklich aus, die sind ja ganz, ganz klein, also aus Zahnstochern teilweise und so weiter. Und diese späten Objekte hast du dann aus dem Nachlass aufgenommen und die sind jetzt als digitalisierte Diaprojektion, kann man eigentlich sagen, bei uns in der Ausstellung zu sehen. Und eigentlich, ich empfinde das so ein bisschen wie so ein Ausblick in das, was noch gekommen wäre, wäre sie 1997 nicht gestorben.
Sie hat sich auch immer darum interessiert, ja, wie geht man im Raum um, wie positioniert man Sachen im Raum. Sie hat wieder versucht, bildhauerisch mit Gips zu arbeiten. Sie hat das alles wieder zerstört. Sie war nie zufrieden, weil sie immer dachte oder immer der Meinung war, mit dem Medium der Fotografie gelingt es ihr, präziser zu arbeiten. Und trotzdem hat sie das nicht aufgegeben. Sie hat dann Anfang 90er Jahre in Paris lebend in Basel unterrichtet. Also sie hat diese Reise immer gemacht, Basel-Paris, Paris-Basel, und hat das sehr genossen, mit jungen Menschen wieder direkter über Skulptur sich zu unterhalten. Und ich vermute, dass in diesem Umfeld auch ihr eigenes Interesse wieder mehr gewachsen ist. Wie macht man sowas? Sie hat in jener Zeit in einer Wohnung im 13. Stock oder 14. Stock eines Hochhauses gelebt mit Mann und Kind. Sie war junge Mutter in der Zeit bereits, obwohl sie nicht mehr so jung war, aber sie hat ein Kind gekriegt und hat das in ihrem kleinen Zimmer gemacht, und vielleicht auch am Küchentisch sind die Objekte entstanden, wie gesagt, von dir schon, aus Zahnstochern, aus Aluminiumfolie, aus zerschnittenen Bierdosen, aus aufgeschnittenen PET-Flaschen. Und das sind alles sehr fragile Objekte. Ich glaube, es sind um die 30. Und die standen bei ihr herum auf dem Boden dieses Zimmers. Und ich weiß von Studentinnen und Studenten eben aus ihrer Klasse, die sie in Paris besucht haben, dass sie darüber diskutiert haben und sie erzählt hat, sie möchte das groß machen, aber war sich noch nicht im Klaren, wie man das groß realisieren kann. Sie hat das so nicht weitertreiben können und sie hat von diesen insgesamt etwa 30 Objekten haben wir, glaube ich, 15 postkartengroße Fotografien, die sie selber gemacht hat, mit der...
Also nicht, wenn du wir sagst, dann meinst du den Nachlass.
Dann meine ich den Estate, ja. Diese 15 Fotografien sind im Schnellverfahren, Billigverfahren entwickelt worden. Davon gibt es nicht sehr viel Material. Diese Objekte konnten wir bereits einmal zeigen, 1997 in der ersten Ausstellung nach ihrem Tod im Kunstmuseum Luzern. Die Objekte sind aber ziemlich fragil und ziemlich schwierig zu transportieren. Und für mich war ganz klar, die lassen sich nicht nach Bremen transportieren. Und dennoch hat es mich interessiert, jetzt wieder als Künstlerkollege, wie könnte man so etwas anders inszenieren und dem Publikum zeigen.
Aber vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz auf die Präsentationsweise auch noch mal eingehen, weil die Art und Weise, wie du das Ganze präsentierst, wir haben die ganze Zeit vom Mittelteil gesprochen, wo du die Arbeiten von Hannah persönlich an die Arbeit, an die Ansätze von Hannah Villiger gehst, wo eben die beiden Filme laufen, wo auch die Auszüge aus den Skizzenbüchern zu sehen sind, als Fotokopie größer gezogen. Aber die Art und Weise, wie du sie präsentierst, ist eben ganz klar Erik Hatterns Ansatz. Da würde ich doch auch noch mal ein bisschen was drüber hören wollen. Weil es fällt ja formal komplett oder unterscheidet sich extrem von den Fotografien von Hannah Villiger.
Ja, das ist natürlich bewusst, um da gar nicht in eine Nähe zu kommen. Aber meine persönliche Haltung ist natürlich immer die eines Improvisators und eines Bastlers und vor allem auch eines praktischen Umganges damit. Und das kann ich so beschreiben. Natürlich wäre es grundsätzlich möglich gewesen, Skizzbücher aus dem Estate nach Bremen zu bringen. Aber wir wissen das alle, das sind dann Versicherungskosten, das sind heikle Geschichten und dann hätten wir genau eine Doppelseite eines Buches zu sehen bekommen hier und mehr nicht. Deswegen habe ich das ja eben über
in Vitrinen.
In Vitrinen. Und um das zu schützen. Und deswegen habe ich das ja in einem gebastelten Verfahren reproduziert. Ich habe entsprechend auch in der Weserburg nachgefragt, was haben wir für Präsentationsmöglichkeiten. Und hier gibt es eine größere Anzahl von Vitrinen. Aber Vitrinen waren mir nun tatsächlich nicht das Richtige, um Fotokopien zu präsentieren. Entsprechend wollte ich aber auch nicht, dass man extra Tische anfertigt. Das kann man alles machen, das wird heute alles gemacht. Für mich gibt es viel einfachere Lösungen, die ich eben stimmig finde. Wir haben diese Vitrinen des Hauses verwendet, aber ich habe sie umgekehrt. Das heißt, ich wollte keine tiefen Vitrinen haben. Die sind alle doch fast 15 Zentimeter tief. Da kann man Objekte reinlegen. Das war ja nicht Sache. Deswegen umdrehen und auf normale Holzböcke stellen und das Ganze farblich gefasst, so dass es eine Einheit gibt. Und die stehen auch nicht im rechten Winkel herum, was grundsätzlich meine Vorgehensweise wäre. Ich liebe den rechten Winkel. In dem Fall dachte ich jetzt aber, in dieser Durchgangssituation, wo jeder Besucher, jede Besucherin unterschiedlich durchgehen kann und soll und eigene Wege findet, sollen auch diese Vitrinen nicht regelmäßig angeordnet sein und eben nicht als Vitrinen daherkommen, sondern als Tische. Und trotzdem sind natürlich diese Fotokopien da ausgelegt und durch das Glas der Vitrine geschützt. Aber alles in einer Art und Weise, die reversibel ist, die keinen großen Extraaufwand verlangt hat und die eine Atmosphäre schaffen, zusammen mit zwei großen Transportkisten, in die hinein eben die beiden Filme projiziert werden. Weil auch das ein praktischer Ansatz ist. Es sind helle Räume, wir wollen gutes Licht haben für die Präsentation von Hanna Filiger und gleichzeitig sollen da drin Filmpräsentationen stattfinden können und die müssen auch nicht immens groß sein. Deswegen geht das so. Obwohl, und das sage ich hier sehr gerne, ich mir natürlich überlegt habe, wie reizvoll es sein könnte, diese kleinen Objekte von Hanna richtig groß aufzublasen, weil sie wollte sie ja groß haben. Sie wollte sie ja eigentlich über Körpergröße haben. Ich habe davon abgesehen in diesem Fall, weil ich einfach denke, es ist nicht der Moment dazu, es ist nicht richtig aus ihrer Arbeit etwas anderes zu machen, als das, was wir jetzt vor uns haben.
Aber es bringt eben wirklich, also ich betone es nochmal, die Art und Weise, wie es präsentiert, es bringt eben wirklich auch nochmal so einen atmosphärischen Dreh in die Ausstellung, der extreme Frische hineinbringt. Und so meine Idee, dass wir natürlich, sie ist 1997 gestorben, es ist aus heutiger Sicht eine eher historische Position, aber eben sehr, sehr zeitlos, hat viel mit dem zu tun, was heute zeitgenössisch passiert. Und genau das passiert in diesem Mittelteil. Ne? Das ist wirklich in die Jetztzeit hineingeholt wird und wirklich nochmal so einen kleinen frischen Kick verpasst bekommt. Also finde ich wunderbar. Ich habe nochmal eine Frage, wie diese Hanna Filiger denn eigentlich war. Weil das Werk ist ja komplett voller Gegensätze. So empfinde ich das jedenfalls. Auf der einen Seite ist es sehr fragil, es ist sehr zart, verletzlich, poetisch, aber auf der anderen eben auch sehr klar, sehr direkt, sehr konsequent. Manchmal fast brutal oder kühl, unterkühlt, aber dann auch wieder voller Emotionen. Das merkt man auch. Es ist teilweise, empfinde ich jedenfalls, auch voller Witz. Also manchmal ist es ja geradezu absurd, was für Anmutungen man im Kopf nachvollziehen muss, um herauszulesen, was da für Körperteile, wie die denn dargestellt sind. Und extrem neugierig, so empfinde ich ihre Arbeit eben auch. Trifft das in irgendeiner Form die Persönlichkeit von Hanna Filiger, so wie du sie beschreiben würdest?
Ja, auf jeden Fall. Neugierig war sie immer. Sie hat sich in Paris, soweit ich das weiß, sie war ja auch nicht permanent in Paris, aber immer wieder auch. Sie hat sich viele Ausstellungen angesehen. Sie wollte wissen, was junge Leute machen. Das zur Neugier jetzt bezüglich Kunst. Sie war grundsätzlich neugierig, glaube ich, Zeit ihres Lebens, die Grenzen des Lebens zu erkunden. Das heißt, sie ging ja auf Reisen, sie war auf einer Weltreise, sie hat dann später in Paris viele lange Nächte verbracht, in welchen Clubs auch immer. Das war ihr ganz wichtig, glaube ich, das hat dazugehört. Sie hat aber auch auf der anderen Seite sehr bescheiden gelebt, obwohl sie grundsätzlich erfolgreich unterwegs war. Es war keine missverstandene Künstlerin, es war keine unbeachtete Künstlerin, aber ihre Arbeit war kommerziell nicht erfolgreich. Obwohl sie auch mit Galerien zu tun hatte, ein Grund liegt garantiert in der Fragilität des Werkes und in der Schwierigkeit, das schon nur einem Kunden, einer Kundin zu präsentieren. Man kann es nicht einfach hervorziehen und schnell zeigen. Aber zurück zu ihrer Person. Anna Villiger hat auch früh angefangen, selber Kleider zu mähen. Bringt uns dann vielleicht noch auf ein kleines Detail in der Ausstellung. Das heißt aber auch, ihr Auftreten war sehr bestimmt, war sehr klar. Man kann das so sagen, dass sie in Paris über eine kleine, aber exquisite Garderobe verfügt hat. Sie hat gewusst, wie sie sich anzieht und wie sie rausgeht. Das war ihr immer ganz wichtig. Und ja, damit, glaube ich, habe ich vieles über sie erzählt.
Hast du. Ganz kurz vielleicht dann doch noch zu dem Aspekt Kleidung, der im Werk in unserer Ausstellung auch durchaus keine sehr große, aber doch eine deutliche Rolle spielt.
Es ist ja so, und das gilt es hier auch zu erwähnen, Anna Villiger hat mit 30 Jahren offene Tuberkulose gehabt. Sie war also entsprechend fragil und sie war dann 1996, 97 zweimal ernsthaft erkrankt mit Lungenentzündung und in dieser Phase hat sie weiterhin Arbeiten gemacht, zum Teil aber einfach Kleider fotografiert. Und nun gibt es eben den Sprung zurück in das ganz frühe Werk und das wird hier auch gezeigt in einer kleinen Diashow, die aus den Mitte 70er Jahren sind die Bilder. Sie selber hat da Pullover gestrickt für sich und Freunde und Schals und sie hat diese Kleider inszeniert und sie abfotografiert und selbst Skizzen dazu gemacht oder eine große Skizze dazu gemacht in einem Notizbuch, Kleiderausstellung. Also das ist eigentlich eine Klammer, die mir nie so bewusst war, bis jetzt zur Vorbereitung dieser Ausstellung, dass das früh ein Thema war und am Schluss in den letzten Arbeiten, und das ist eine der letzten großen Arbeiten, die auch hier im Museum zu sehen sind, dieser neunteilige große Block, der wirklich eure Architektur bis zum obersten Winkel ausnutzt.
Und wir haben hohe Räume.
Und das ist eine unglaublich farbige, tolle, glückliche Arbeit, würde ich sagen.
Ja. Ich glaube, besser kann man nicht aufhören. Vielen Dank, lieber Erik. Lass mich noch ein ganz bisschen Werbung machen für unsere Ausstellung. Wie gesagt, morgen ab 30. Juni eröffnet sie. Bis 8. Oktober 2023 ist sie zu sehen bei uns. Und ich möchte Sie herzlich einladen, dass Sie eben nicht nur den Podcast hören und den gerne weiterverbreiten, aber eben auch vor allen Dingen natürlich die Ausstellung angucken oder vielleicht auch beim Begleitprogramm teilnehmen. Es gibt Fotoworkshops, die natürlich ausgehen von Anna Villigers Werk. Es gibt zwei digitale Vorträge zu Anna Villiger. Es gibt Yoga-Sessions in der Ausstellung. Und es wird eine Performance der Schweizer Künstlerin Katja Schenker geben. Darauf freue ich mich ganz besonders. Auch eine Freundin, Künstlerkollegin von Anna Villiger. Alles das im Rahmen der Ausstellung. Jetzt bleibt und ich sehe gerade, mein Gegenüber hebt den Finger, er möchte noch etwas sagen.
Und ich möchte mich selbstverständlich bedanken, erstens für dieses Gespräch, zweitens die Möglichkeit, überhaupt diese Ausstellung hier in der Weserburg zu machen und drittens, und das ist mir ganz wesentlich, möchte ich meinen Dank richten auch an die Stiftung, die Estate of Anna Villiger, das ist der Bruder von Viktor Villiger, der sich da stark engagiert, und meine beiden Co-Kuratoren in diesem Estate, das ist Dr. Thomas Schmutz und das ist der Künstler Max Leis.
Ihnen vielen Dank, dass du das machst, sonst hätte ich es nämlich auch gemacht, denn ich bin allen, die du genannt hast, auch ganz, ganz herzlich zu Dank verpflichtet. Ohne den Estate und die Unterstützung wäre die Ausstellung nicht möglich gewesen. Das kann man wirklich ganz deutlich sagen. Ich bedanke mich auch bei Tom Flori einmal mehr für die Betreuung, technische Betreuung des Podcasts und hoffe, Sie sind bald wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Talking Heads in der Weserburg. Vielen Dank. Tschüss.